SWR 2 Lesenswert Magazin.
Im vergangenen Jahr gewann die 1983 in der Ukraine geborene Schriftstellerin mit der auf Deutsch verfassten Geschichte Frösche im Meer den Ingeborg-Bachmann-Preis beim renommierten Wettlesen in Klagenfurt. Jury und Publikum waren begeistert vom witzig-melancholischen Tonfall, in dem die Begegnung einer betagten und etwas seltsamen Dame mit einem jungen Mann ohne Pass und viel Verständnis für das Alter erzählt wird. Das war der Durchbruch im deutschsprachigen Raum für die Autorin, die 2004 in einem ukrainischen Verlag ihr Debüt vorgelegt hatte. Maliatschuk lebt seit 2011 in Wien und schreibt inzwischen regelmäßig Beiträge für die Online-Ausgabe der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Der Erfolg hat dazu geführt, dass auch ältere Werke der Autorin ins Deutsche übertragen werden. Bei Kiepenheuer und Witsch ist nun der Roman Blauwal der Erinnerung erschienen, über den ich gerne mit Maike Albart sprechen möchte. Guten Tag, Frau Albart.
Guten Tag, Herr Otte.
Frau Albart, der Einstieg des Romans ist eigentlich sein Ende. Eine namenlose Schriftstellerin besucht in einem kleinen Dorf im Nordwesten der Ukraine ein Museum, das einem einst bekannten Philosophen und Politiker gewidmet ist. Wir ahnen, dass es sich um Wojciech Lipinski handelt, weil der Name schon auf dem Klappentext erwähnt wird. Aber wer ist denn dieser Mann?
Ich kannte ihn auch nicht. Er ist eine sehr kuriose Gestalt und vielleicht auch eine typische Figur für jemanden wie Tanja Maliatschuk, weil er so etwas sehr Versponnenes und Träumerisches hat und gleichzeitig ein großer Politiker oder Theoretiker der Politik ist. Er war kein ausgesprochener Nationalist, er war ein Volksheld. 1931 ist er gestorben und der Roman behandelt die Phase, als er als Schüler 1903 beginnt, sich für die ukrainische Sache zu interessieren und dafür beginnt zu brennen. Zur Irritation seiner Eltern fängt er dann zum Beispiel auch an, in diesem merkwürdigen Dialekt, wie sie es nennen, zwischen Russisch und Polnisch zu sprechen, und er nennt sich von nun an eben Wjatscheslaw und nicht mehr Wojciech, wie es die polnische Variante gewesen wäre. Und wir lernen dann im Verlauf des Romans, das ist der eine Erzählstrang, über sein Privatleben ebenso viel wie über seine theoretischen Überzeugungen. Am Ende vertritt er dann, das sagt die Erzählerin, ein progressives Staatsverständnis, nämlich das Prinzip der Territorialität. Das ist wichtig. Er ist eben keiner dieser sehr überzeugten Nationalisten im Sinne von Blut und Boden, sondern es heißt, dass der gemeinsame Boden für die Menschen, für die Bewohner, die sich darauf finden, ganz unabhängig von Herkunft, Glaube und sozialer Schicht, die Grundlage ist, die dann das Gemeinwohl auch herausbilden soll. Und er ist also jemand andererseits dann auch wieder Monarchist, der aber schon bestimmte Gedanken hatte über das politische Prinzip, nachdem diese Ukraine gegründet sein soll.
Vielleicht sollte man ergänzen, für all jene, die nicht ganz genau wissen, das ist die Ukraine oder Ukraine, so genau weiß man das ja auch nicht, wie man das auszusprechen hat, dass es dieses Land eben lange Zeit gar nicht gegeben hat. Zum einen waren es die Russen, die Sowjets, die dieses Land in Beschlag genommen haben, dann wieder die deutschen Nazis. Also dieses Land war von beiden Seiten sozusagen immer unter Bedrängnis. Viele Teile der Ukraine waren ja auch polnisch. Auch Lipinski kommt aus einem polnischen Adelsgeschlecht. Und interessanterweise lernen wir diesen Mann kennen über eine Zeitungsschlagzeile. Die Leser dieser Zeitung scheinen damals gewusst zu haben, wer Lipinski gewesen ist. Die Erzählerin entdeckt diese alte Zeitung und den Nachruf auf Lipinski und wundert sich dann auch, wer dieser Mann denn gewesen sein soll. Tanja Maliatschuks Roman Blauwal der Erinnerung besteht ja, und Sie haben es vorhin schon angedeutet, im Wesentlichen aus zwei Erzähleben. Zum einen aus der Lebensgeschichte von eben jenem ukrainischen Volkshelden Lipinski und zum anderen aus den Reflexionen einer Ich-Erzählerin, die nach heftigen Lebens- und Liebeskrisen erstaunlicherweise Halt findet in Lipinskis Biografie. Und um die kunstvoll gesponnenen Verbindungslinien dieser beiden Personen zu begreifen, müssen wir, glaube ich, mal uns mit der Erzählerin etwas näher beschäftigen. Was ist denn das für eine Figur?
Auch das, und da ähnelt sie dem zweiten Helden ist eine sehr wunderliche Figur. Die laufen ja dann gewissermaßen aufeinander zu und man kann daran auch eine große Deutung knüpfen über das, was die ukrainische Neurose vielleicht ist. Sie sagt an einer Stelle, wie durch ein endloses Gefängnis gehe ich durch mein Selbst. Und genau denselben Satz schreibt sie auch diesem Lipinski auf den Leib. Aber diese Ich-Erzählerin ist eine Figur unserer Zeit. Es gibt ein Datum, das gleich ganz am Anfang auftaucht. Sie haben ja schon angedeutet, dass es aus der Retrospektive aufgerollt wird. 2016 lautet dieses Jahr und von da aus, als sie im Grunde genommen an einem Punkt angelangt ist, als sie wirklich umkehren muss und dieses Schicksal dann von Lipinski auch durchdrungen hat, da steckt sie dann in diesem gigantischen Blauwal. Da ist dieses Erinnerungs...
Sie müssen uns dieses Bild des Blauwals
ja, das finde ich wunderbar. Das ist eine der schönsten Ideen. Das ist auch etwas, was eben Tanja Maljatschuks Erzählweise auszeichnet. Sie hat so etwas Versponnenes, etwas, was an die romantische Ironie dann auch erinnert. Und dieses Blauwal-Bild meint eigentlich das Erinnerungsprojekt. Also die Erzählerin wühlt sich hinein in das Plankton, das im Leib dieses Wals vorhanden ist. Und das sind die Bestandteile der Vergangenheit. Und indem sie dieses Mosaik wieder zusammensetzt, das sind auch diese kunstvoll ineinander verwobenen beiden Erzählstränge, schafft sie es eigentlich, zu sich selbst zu finden. Also es ist eine Art Archivarbeit, die sie absolviert. Gleichzeitig erweckt sie den Lipinski vollkommen zum Leben, wie sie auch ihr eigenes Schicksal dann eben rückwärts noch einmal neu erzählt. Bei ihr sind es die vielen unglücklichen Liebesgeschichten. Sie hat immer wieder Männer mit Goldhaaren. Also da benutzt sie eine Formulierung aus dem Märchen. Das wird aber auch oft ironisch gebrochen. Und sie leidet unter entsetzlichem Liebeskummer. Und eigentlich ist das Schreiben immer ihre Zuflucht. Das ist der Raum, in dem sie sich unversehrt aufhalten kann. Aber es wird auch deutlich, vermutlich, denn ihre Vergangenheit spielt dann ebenso wie die Lipinskis eine Rolle, trägt sie das Schicksal der gesamten Familie mit sich herum. Sie hatte eine Oma, Sonja, die unter diesen unfassbaren Hungersnöten litt und die fast ums Leben gekommen wäre und da dann als Heranwachsende darauf reagiert, indem sie wahnsinnig viel putzt. Und diese Putzneurose, die setzt dann die Ich-Erzählerin in der Gegenwart fort, als sie mit diesem großen Erinnerungsprojekt befasst ist. Also sie will, sagt sie, den Geschmack der Zeit wahrnehmen, um diese Unbewegtheit ihres eigenen Lebens. Also sie ist dann wirklich ganz, ganz verunsichert und geht gar nicht mehr aus dem Haus und muss eine Therapie über Skype antreten, aufzulösen. Das ist ihr Projekt. Und es gibt so ein Spiegelverhältnis zwischen diesen beiden Helden.
Weil das Interessante ist ja auch, dass die nicht nur nebeneinander stehen. Also die Beschäftigung mit Lipinski ist einerseits literarische Therapie, aber sie stellt eben, die Erzählerin stellt eben fest, dass es da ganz viele Verbindungslinien gibt. Denn Lipinski selbst hat eine, sagen wir mal, gescheiterte, eine schreckliche Liebesgeschichte erlebt. Und auch auf dieser emotional erzählten Ebene gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte. Was wären die denn?
Das ist auch so ein Spiegelverhältnis, denn diese Kasimira, die als eine sehr herzlose Frau in Erscheinung tritt, wobei sie auch etwas Schillerndes und Faszinierendes hat am Anfang.
Sie tritt für die Frauenwahlrechte ein.
Genau, sie ist eine sehr kluge, umtriebige Frau und das ist auch etwas, das Tanja Maljatschuk schafft. Sie idealisiert diesen Helden nicht. Der ist schon auch ziemlich zerstört und ist eben jemand, der ähnlich wie die Ich-Erzählerin unter Hypochondrie leidet und der sich sehr hineinsteigert auch in seine körperliche Befindlichkeit. Er hatte natürlich die Krankheit der Zeit, nämlich Tuberkulose, aber er ist auch jemand, der eigentlich nicht in der Lage ist, dann den Kontakt zu seiner Frau wirklich aufrechtzuerhalten. Es gibt so ein ganz kurzes Aufblitzen, so ein Glückstaumel, in dem die beiden sich befinden, die vollkommen konträr sind in ihren politischen Einstellungen. Sie haben also so einen Moment der Symbiose. Sie bekommen auch eine Tochter, aber dann wendet sich Kasimira immer wieder von ihm ab, weil sie das Gefühl hat, und das wird ihm dann die Tochter später auch einmal sagen, dass er nur für die Ukraine brennt, für seine politischen Ideen und seine ganze Libido, sein ganzes Leben, sein ganzes inneres Wesen darauf verlagert. Und da gibt's auch eine Parallele zu der Ich-Erzählerin, die sich dann in diesen Schreibprozess so hineinsteigert und die sich immer stärker abschottet, auch von ihrer Umgebung. Nur die Eltern sind noch diejenigen, die zu ihr vordringen können, aber sie hat eigentlich eine Art Angststörung, ganz ähnlich wie Lipinski. kann nichts mehr zu sich nehmen, muss immer zwanghaft den Boden scheuern und putzen auf ein ganz kompliziertes System. Und da glaube ich, das ist fast eine Aussage über das Erzählprinzip. Sie wischt den Boden nämlich zweimal, wie es ihr ihre Oma beigebracht hat. Einmal ganz nass mit nassem Scheuerlappen und dann trocken nach. Und auch an welcher Ecke man anfängt, das ist ein Bild für die erzählerische Form, für diese beiden Ebenen, die sich ineinander verflechten und die parallel zueinander den Leser immer mehr in Beschlag nehmen und ihm diese Ukraine auch mit ihren Verwundungen, mit ihren Versehrungen auffächern.
Eines kann man vielleicht schon sagen, der Roman ist ein Wagnis, weil er vieles zusammenbringt. Und unter der Hand wird über die Biografie von Lipinski sogar eine kleine Geschichte der frühen Ukraine erzählt. Das ist, wie ich meine, Tanja Maljatschuk, sehr gut gelungen, auch weil die großen historischen Themen sprachlich geerdet werden. Das haben Sie gerade eben auch schon gesagt. Ich würde sagen, der Roman ist ein kleines Meisterwerk.
Ja, man könnte ihn auch fast als eine pathologische Studie des Landes betrachten, weil man diese beiden Schicksale auch als so eine Art Anamnese, als eine Krankengeschichte der Ukraine deuten könnte. Das finde ich hochinteressant, denn beide können sich ja nicht richtig zurechtfinden, auch in lebenspraktischer Hinsicht. Sie können nicht atmen, sie können nicht Luft holen. Sie sind überhaupt nicht in der Lage, ihr Leben aktiv zu gestalten, eben nur auf theoretischer Ebene. Und dabei hilft ihr, denn es könnte ja auch sein, dass man diesen Lipinski als so einen verbohrten Nationalisten wahrnimmt, auch das ganze Formale, diese Brechungen durch die Erzählebenen und die wunderbare Sprache. Sie hat eine ganz bildhafte Sprache, es ist sehr verspielt, es gibt sehr viele Vergleiche. Sie hat eine Vorliebe für das Zeugma, also diese sehr witzige rhetorische Figur, die mit demselben Verb meistens zwei ganz unterschiedliche Prozesse in Zusammenhang bringt. Ich fuhr in die Hose und die Straßenbahn um die Ecke nach diesem Muster. Da ist sie aber auch dann wiederum sparsam. Das überspannt sie nicht. Und dadurch bietet sie einfach so einen ganz bestimmten Zugriff über ihre Helden auch auf die Wirklichkeit. Und es ist kein idealisiertes Bild der Ukraine, sondern mein Eindruck ist, dass dieser Rückgriff auf die Biografie eines Volkshelden auch so etwas wie eine Selbstvergewisserung sein soll. Also wer sind wir überhaupt? Wer sind die Ukrainer? Was macht ihre Geschichte aus?
Ich gebe zu, am Anfang habe ich mich gefragt, warum zum Teufel soll ich mich mit einem ukrainischen Volkshelden beschäftigen? Wer ist überhaupt dieser Wacheslaw Lipinski? Und am Ende der Lektüre wusste ich, warum. Ein großartiger Roman, das war Maike Albart über Tanja Maljatschuks Buch Blauwald der Erinnerung, das für den Kiepenheuer und Witsch Verlag aus dem Ukrainischen von Maria Weißenböck übertragen wurde. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.